Der steht in Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Früh am Morgen kehrte Jesus zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das fragten sie ihn, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein mit der Frau zurück, die immer noch da stand. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich.
Ich lade euch ein, noch einmal kurz innezuhalten zu einem Gebet. Bitte bleibt dazu sitzen. Du wunderbarer Herr, du allmächtiger Gott, dass wir mit unserem Reden, Hören, mit unserem Singen, Beten und unseren Gedanken nicht nur in unserer menschlichen, irdischen Dimension bleiben, sondern Kontakt zu dir und deiner Wirklichkeit bekommen, liegt nicht in unserer Macht. Nur du kannst es schenken. Und genau darum bitten wir dich, Herr, schließe unsere Herzen auf, damit wir hören, wer du bist für uns hier und jetzt. Amen. Zunächst zur Irritation der Verkleidung. Vor 4 Wochen war ich das letzte Mal, glaube ich, hier. Und da hatte ich die noch nicht. Ich hatte einen Fahrradunfall, aber es geht mir super. Keiner muss irgendwie darüber nachdenken, ob ich getröstet, versorgt oder operiert werden muss. Das ist alles wunderbar. Ich brauche nur Geduld. Davon habe ich wenig, aber so ist es halt. Ist eine Übung übrigens für mich. Ich bleibe mal beim euch. Ich möchte euch gerne einladen, euch in dieser Szene, die wir gerade vorgelesen bekommen haben von Cornelia, selber unterzubringen. Ich möchte euch einladen dazu, dass ihr versucht, so gut es geht, selber daran teilzunehmen, euren Platz darin zu finden. Und dazu möchte ich euch gerne erklären, wo das Ganze stattgefunden hat. Denn es ist ein sehr besonderer Ort, an dem diese Szene spielt. Es findet im sogenannten Herodianischen Tempel statt. Zur Zeit, in der Jesus lebte, war das die Pilgerstätte in Jerusalem, zu der alle jüdischen Frauen, Männer und natürlich alle, die im Dienst des Tempels standen, pilgerten, um sich dort zu konzentrieren, um Gott nahe zu sein. Dieser Tempel hat eine ganz besondere Architektur und Anlage. Es gibt dort mehrere Gebäude, es gibt freie Flächen und es gibt aber auch Barrieren und Grenzen, Mauern und Tore, die bestimmte Bereiche voneinander trennen und nicht nur Bereiche, sondern auch Menschen. Nicht alle so wie das hier bei euch ist, können in jeden Winkel des Hauses. Ich wüsste nicht, ja gut, bei den Toiletten, da muss man vielleicht gucken. Aber ansonsten würde ich sagen, man kann hier überall hin. Man muss nicht darauf achten, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen nur Männer oder nur Frauen hinein dürfen. Das war aber damals anders und es wurde noch eine dritte Unterteilung vorgenommen, nämlich die Heiden, die nicht zum Volk Israel gehörten. Die hatten noch mal einen besonderen Platz. Und ich bitte den Cedric mal, die erste Folie einzublenden oder diese Folie einzublenden. Dankeschön, Cedric. Genau. So müsst ihr euch diesen Tempelbezirk vorstellen. Damit ihr euch in dieser Szene unterbringen könnt, halte ich es für hilfreich, das mal zu sehen. Der Tempel hat einen äußeren Bereich, der durch diese Wallgänge abgegrenzt ist. Dieser Bereich hier außen ist profan. Er gehört eigentlich nicht zum Tempelbezirk, sondern es ist quasi dann wie der Marktplatz noch weiter außerhalb des Tempels. Der eigentliche Tempelbezirk beginnt mit diesen Säulenhallen. Und hier seht ihr vielleicht schemenhaft nur eine niedrige Mauer. Das ist eine erste Barriere. Die findet sich auf dieser Seite auch. Bis zu dieser Barriere dürfen alle Menschen, auch die Heiden, die nicht zum Volk Israel gehören, Heiden heißt nicht automatisch nicht glaubend, es heißt nur eben nicht zum Volk Israel gehörend, in diesem Bereich der ersten Stufe können alle Menschen eintreten, aber eben nicht weiter. Jenseits dieser Mauer beginnt ein neuer Bereich. In diesem Bereich halten sich auch die Händler und Geldwechsler, Opfer, Verkäufer, Verkäuferinnen auf. In der Heiligen Schrift ist eine andere Szene, die Rede davon, wo Jesus dort Platz schafft. Das ist aber nicht die heutige Geschichte. Bis hierhin dürfen alle. Dann beginnt der nächste Bereich, der umfasst diesen Bereich und diesen Hof. In diesem Bereich des ersten Hofes und jenseits dieser kleinen Mauer, bis dorthin dürfen alle israelitischen Menschen, Frauen und Männer. Aber Männer dürfen noch weiter. Hier ist ein großes Tor und hinter diesem Tor ist der eigentliche Vorhof der männlichen Israeliten. Bis dorthin, also hinter diese Mauer, dürfen auch die Männer des Volkes Israel, natürlich auch alle Priester, Schriftgelehrten, die Ältesten der jüdischen Gemeinde, aber eben keine Frauen mehr. Und zur Vollständigkeit, dieser Quader, das ist tatsächlich ein würfelförmiger Bau, der das Heiligtum und das Allerheiligste beinhaltet. Das erkläre ich jetzt nicht näher. Jedenfalls in diesen inneren Bereich dürfen dann nur Priester, die einen bestimmten Dienst vollführen, und einmal am großen Versöhnungstag der Hohepriester in das Allerheiligste. Das ist der innerste Raum, wo die Bundeslade steht, aber das ist auch ein anderes Thema. Wichtig ist zu wissen, wo findet diese Szene statt, die uns Cornelia eben vorgelesen hat. Und es gibt nur die Möglichkeit, dass diese Szene hier oder möglicherweise eben auch hier im äußeren Bereich stattgefunden hat. Ich entscheide jetzt mal, weil es nicht genau benannt wird, dass das hier stattgefunden hat. Dieser Hof heißt der Vorhof der Frauen. Hier ist der Vorhof der Israeliten, der Männer und so weiter. Hier hat diese Szene stattgefunden. Ein geschützter Bereich, umgeben. Männer, Frauen des Volkes sind dort. Alle haben das Ziel, Gott nahe zu sein. Und zu diesem Text, zu diesem Ort geht auch Jesus an diesem Morgen, frühmorgens wird gesagt, und hält sich dort auf. und beginnt zu reden. Und ich bitte die Cornelia noch einmal, uns diese Szene zu lesen und betrachtet noch einmal diesen Bereich, du bist dort, jetzt in diesem Moment und beobachtest folgende Szene.
Früh am Morgen kehrte Jesus zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein mit der Frau zurück, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich.
Wir sind Teil dieser Szene. Früh am Morgen. Wir befinden uns auch dort, hören diesem Mann zu, den wir vielleicht vom Hörensagen kennen, aber den wir persönlich noch nicht kennengelernt haben. Aber er strahlt etwas aus und er hat auch was zu sagen. Er redet nicht nur, sondern er hat wirklich etwas zu sagen. Man hat gehört, dass er Menschen heilt und dass seine Worte Kraft haben. Und so kommen die Menschen um ihn herum zusammen. Es wird gesagt, Jesus setzt sich. Das heißt, er nimmt sich auch die Zeit dafür, dass das jetzt sein kann, dass Menschen sich um ihn herum scharen. Er wird zum Mittelpunkt dieser Szene. Mittelpunkt oder die Mitte ist auch ein wichtiges Wort in dieser Szene insgesamt. Es wird nochmal gesagt, ganz besonders ausdrücklich in Vers 3 und in Vers 9. Dort wird besonders betont die Mitte dieser Szene. Jetzt in dieser Anfangsszene ist Jesus der Mittelpunkt, weil er etwas zu sagen hat und die Menschen sich um ihn herum scharen. Auf den Mittelpunkt ist es wichtig zu achten. Es geht ein bisschen heute Morgen auch um Geometrie, weil sich das ändert. Wir werden das gleich mitbekommen, wie viel das ausmacht, was in der Mitte stattfindet, und was am Rand stattfindet. Jetzt ist er hier in der Mitte und Menschen um ihn herum, so dass sie ihn hören. Junge Menschen, alte Menschen, Frauen, Männer, alle sind dort und auch einige etwas abseits stehende Älteste und Schriftgelehrten befinden sich mit dabei. Sie müssen die Ohren schon etwas genauer spitzen, um mitzukriegen, was dort gesprochen wird, aber sie stehen abseits, wird bewusst betont. Sie wissen noch nicht so richtig, was sie von diesem Jesus halten sollen. Sie haben auch von ihm gehört, es ist ein Stück weit eine Aufruhr, eine Bewegung im Volk entstanden und sie wissen nicht so genau, was ist mit ihm. Ist er einer von uns? Er kennt sich gut in der Heiligen Schrift aus, das spricht für ihn. Aber kann man ihm wirklich trauen? Wenn jemand Fremdes für so viel Aufsehen sorgt, dann müssen diejenigen, die bisher das Sagen haben, sich wappnen. Sie müssen sehr aufmerksam darauf sein, was passiert hier. Denn eigentlich sind sie mit zur Mitte gehörend, an denen man sich ausrichtet, wo man hinschaut. Sie sind mit die Vermittler zwischen der Sphäre Jahwes, Gottes, und der Sphäre der Menschen. Ist er einer von uns oder will er uns schaden? Hetzt er das Volk gegen uns auf? Das wissen sie nicht und sie wollen ihn prüfen. Sie wollen ihm auf den Zahn fühlen. Und da gibt es fast nichts Besseres als das, was sie herausgefunden haben. Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wird. Ein gefundenes Fressen. Sehr eindeutiger Fall. Und doch nicht so eindeutig. Wo ist denn eigentlich der Mann? Kein Wort über ihn. Hat er sich vom Acker gemacht? Er ist nicht wichtig. Er ist für die Männer nicht wichtig. Der Mann ist für den Mann nicht wichtig. Die Frau ist wichtig. An ihr soll ein Exempel statuiert werden. Und sie zerren sie, sie bringen sie gegen ihren Willen in diese Szene hinein. Man möchte sehen, ob dieser Jesus von Nazareth gesetzestreu ist oder unberechenbar oder mächtig gegen ihren Einflussbereich. Und das Spiel beginnt. Es ist wirklich ein Spiel, das sich jetzt ereignet. Ein Blame Game, ein Schuldspiel, das hier inszeniert wird. Ein Spiel mit der Schuld. Die Pharisäer schaffen diese schuldige, nach ihren Augen schuldige Person herbei und stellen sie in den Mittelpunkt. Es wird ausdrücklich betont in Vers 3. Sie wird in die Mitte gestellt. Cynthia, du hattest den Mut, dich in die Mitte zu stellen. Nicht räumlich, aber von der ganzen Atmosphäre, von allem, was an Aufmerksamkeit in diesem Raum vorhanden ist. Du hast eben dich getraut, dich in die Mitte zu stellen. Und es war schon schwer genug, vermute ich, für dich, das zu tun, wenn man es freiwillig tut. Diese Frau kommt nicht freiwillig. Und das macht sofort einen Unterschied. Für sie. Und auch für die anderen drumherum. Die Mitte wird neu definiert. Die Schuld, personifiziert in dieser Frau, steht jetzt in der Mitte. Der Fokus liegt ganz auf ihr, auf frischer Tat ertappt. Dass sie jetzt in der Mitte steht, hat für alle, die drumherum stehen, mehrere Vorteile. Erstens, sie werden zu einer Einheit. Sie können sich solidarisieren. Alle, die drumherum stehen, stehen eben nicht in der Mitte, sondern sie sind diejenigen, die hinschauen, anschauen, gaffen. Sie sind solidarisch miteinander, denn sie gehören ja nicht in die Mitte. Und es hat einen zweiten Vorteil, nicht nur die Solidarität, die plötzlich da ist unter ihnen. Der zweite Vorteil ist, sie können sich alle selbst verstecken, mit allem, was sie selber an Geschichte und Geschichten mitgebracht haben. In der Anonymität der Masse gehen sie unter, ganz einfach, weil natürlich jetzt der Fokus auf dieser Frau liegt. Sie können alle jetzt ganz einfach Ankläger sein. Ankläger und Anklägerinnen. Und sie werden selbst nicht angeklagt. Sehr komfortabel. Ob das allen Spaß gemacht hat, wird nicht gesagt. Ich vermute, dass es dort auch Menschen beigegeben hat, denen das auch unangenehm war, die schon gespürt haben, boah, ich möchte da nicht stehen. Aber keiner springt bei. Oder es wird nicht erzählt, dass jemand weggeht, sondern die Szene bleibt wie ein Kreis mit einem schuldigen Mittelpunkt bestehen. Und jetzt durchbricht Jesus diese Geometrie, diese Aufstellung, indem er etwas ganz Einfaches macht. In der Basisbibel, die du gelesen hast, Cornelia, steht, er beugt sich vorwärts oder nach vorne. Eigentlich muss man sagen, er beugt sich nicht nur, sondern er bückt sich, denn er schreibt ja auf die Erde. Damit verlässt er die Ebene der Anklage, die Geometrie der Anklage, die bis dahin Bestand hat. Er nimmt sich aus diesem Spiel heraus und schreibt auf die Erde. Man hat lange überlegt, was hat er denn geschrieben. Man hat das Alte Testament durchgelesen und hat ähnliche Stellen versucht zu finden, in denen auf Erde geschrieben wurde. Und man hat ihm alles Mögliche da auch dann in die Finger gelegt. Ich glaube, dass das relativ unwichtig ist, was dort steht, sonst würde es beschrieben. Es ist nicht wichtig, was da steht. Wichtig ist, er tut dieses Spielchen nicht mitspielen, das hier inszeniert ist. Sondern er hat anderes zu tun. Er schreibt. Und das dauert ja ein bisschen. Währenddessen läuft das Spiel aber weiter. Und man merkt richtig, dass die Umstehenden nachhaken müssen. Sie müssen dranbleiben. Sie müssen ihn in das Spiel zurückholen, weil er antwortet ihnen gar nicht. Sie stellen ihm die Frage, wie er jetzt reagieren wird auf diese Szene. Und er schreibt. Sie müssen insistieren, müssen deutlich werden, bis Jesus sehr bewusst sich aufstellt, sich auf das Spiel wieder einlässt, auf die Ebene des Spieles einlässt und dann nur einen Satz sagt. Die Frage, die sie ihm stellen: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns das Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Und jetzt gibt er genau eine Antwort und danach bückt er sich wieder und schreibt weiter. Und seine Antwort ist der schlichte Satz: Wer unter euch ohne Sünde ist, der kann ja den ersten Stein werfen. Und dann ist er wieder weg. Und macht nicht mehr mit. Er bringt eine neue Regel in dieses Blame Game, in dieses Spiel hinein und lässt den Ball bei ihnen, die drumherum stehen. Er nimmt sie in die Pflicht. Plötzlich ist nicht der Mittelpunkt hinterfragt, sondern alle, die da stehen. Und er nimmt sich raus. Und jetzt passiert etwas, was wirklich atemberaubend ist. Einer und eine nach dem anderen traut sich, nicht mitzumachen, die Szene zu verlassen. Eine und einer nach dem anderen nimmt die Frage, die hier gestellt wird, ernst. Und das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Die große Solidarität, die Macht der religiösen Führenden um sie herum, würde ein leichtes bedeuten, die Szene fortzusetzen. Na, wenn der nicht mitmacht, okay, dann hat er das Urteil über sich gesprochen und wir sind auf der Seite des Gesetzes. Hier ist nur eine Schlussfolgerung möglich, Steinigung. Dass sie sich das alle zu Herzen nehmen, und zwar angefangen bei den Ältesten, zeugt von großer innerer Freiheit. Dass sie sich das trauen. Und dass sie die Konsequenzen daraus ziehen. Das ist ein innerer Weg, der wirklich Zeit braucht. Mich plötzlich ins Spiel gebracht zu sehen, boah, der hinterfragt mich. Wow, jetzt fällt mir aber manches ein. Wow, jetzt müsste ich eigentlich in die Mitte. Ich glaube, ich gehe. Das dauert, bis man dahin gekommen ist, aber es geschieht. Und das ist das eigentlich Kostbare, bis hierhin an dieser Szene. Nochmal, Jesus ist immer noch nicht in diesem Spiel drin. Alles, was jetzt passiert in der Dynamik dieser Gruppe, der Menschen, die drumherum stehen, wird nicht weiter von ihm kommentiert. Er lässt diesen Ball kreisen in der Menge. Und dann verabschieden sich so langsam eine und einer nach dem anderen aus dieser Szene. Er steht noch nicht auf. Er lässt die Frau es genießen, mitzukriegen, die Blicke sind immer weniger auf mich gerichtet. Er lässt sie genießen, dass sie irgendwann nicht mehr in der Mitte steht. Angeklagt, vorgeführt, beschämt, persönlich natürlich auch getroffen, klar. Plötzlich ist die Mitte keine Mitte mehr. Weil niemand mehr starrt, weil niemand mehr sie sich vornimmt und In dem Moment, als die Menge weg ist und die Frau alleine steht und merkt, ich werde nicht mehr angestarrt, erst da steht er wieder auf und stellt sich zu ihr. Ich lese es noch einmal. Als sie es hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da war er noch unten. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie? Und was jetzt ist, ist eben ein wahnsinniger Unterschied zu der Szene davor. Ich nehme mal die Cornelia, darf ich dich mal bitten aufzustehen? Jetzt steht einer einem anderen Menschen gegenüber und schaut ihn an. Vorher wurde diese Frau auch angeschaut, aber aus einer Zuschauersituation heraus. Sie war quasi das Theaterstück, das hier vorgeführt wurde. Und sie wurde nicht angesehen, sondern ihr wurde zugesehen bei ihrer Blamage. Jetzt ist Zeit dafür, dass man sich in die Augen schauen kann, dass man sehen kann, was ist mit dir, was ist mit mir als dem, der dir helfen möchte. Und es ist eine völlig andere Welt. Das ist die Geometrie der Vergebung. Das andere war die Geometrie der Anklage. Dankeschön, Cornelia. Mit keinem einzigen Wort wird hier das von Vergebung gesprochen. Schuld wird klar benannt. Sogar die Konsequenzen der Schuld werden klar benannt. Jesus nimmt das Wort Vergebung nicht in den Mund. Und doch geschieht genau das. Allein dadurch, dass er ihr den Raum gibt, in Augenkontakt stehen zu bleiben, nicht angeschaut und abgewatscht zu werden, sondern angeschaut und wertgeschätzt zu werden. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, du kannst gehen, hier ist keiner mehr, der dich anklagt, ich auch nicht, so sagt er indirekt, geh hin und sündige von jetzt nicht mehr, so heißt es in der Lutherbibel. Ich sage das mit meinen Worten, du brauchst das nicht. Es geht anders, du schaffst das anders. Ich traue dir das zu, dass du leben kannst, ohne in Schuld fallen zu müssen in diesem Bereich. Geh hin, leb dein Leben. Und so geht sie und wahrscheinlich mit einem völlig anderen Gefühl, als sie gekommen ist. Befreit, ermutigt, das Leben, was sie leben möchte, mutig anzugehen. Ich schließe mit einem Hinweis, das kann sich jetzt so schnell vielleicht keiner merken, aber diese Szene beinhaltet viel zum Thema Vergebung, wie christliche Vergebungskultur aussehen kann. Ich bin 32 Jahre Pastor im Bund Freie Evangelischer Gemeinden gewesen und es gibt ja kaum ein Wort, mit dem wir so selbstverständlich umgehen wie mit dem Wort Vergebung. Nach meiner Erfahrung gibt es aber auch fast kein zweites Wort, das so sehr missverstanden wird wie das Wort Vergebung. Es behandelt nämlich oder es ermöglicht Dinge, die wir aufgrund unserer christlichen Prägung eigentlich ausschließen. Es gibt eine Kommission, Justitia et Pax in Luxemburg, die einmal 10 Thesen zur Vergebung herausgegeben hat, die ich auf Nachfrage gerne nachher auch zur Verfügung stellen kann oder eine Quelle geben kann. Ich lese nicht alle 10 vor, aber einige, die sehr, sehr besonders sind, die zum persönlichen Nachdenken, glaube ich, sehr herausfordern. Eine daraus heißt, Vergebung ist nicht von einem Geständnis abhängig. Wir warten darauf oft. Und erst dann, wenn mein Schuldiger oder meine Schuldigerin einwilligt und es genauso sieht wie ich und endlich sagt, ja, du hast recht, dann bin ich bereit zu vergeben. Nein, das ist nicht Grundlage für Vergebung. Es schließen sich Fragen an, ich höre das fast, ich höre euch fast laut denken. Ja, wie denn sonst? Genau, anders. Oder eine der Thesen heißt, vergeben heißt nicht vergessen. Vergeben heißt nicht vergessen. Das ist ein Mantra unter uns, das immer wiederholt wird. Es muss vergeben und vergessen sein. Nein, das geht gar nicht. Wenn man Glück hat und ich bin jemand, ich vergesse viel, das hat aber auch Nachteile, vergeben heißt nicht unbedingt vergessen. Und noch ein Mantra, das unter uns sehr lebendig ist, das aber in diesen Thesen ganz anders kommentiert wird, heißt, Vergebung bedeutet nicht unbedingt, erneut zu vertrauen. Es ist auch eines dieser Missverständnisse. Wenn ich einem Menschen vergeben habe, dann muss ich auch alles mit diesem Menschen wieder ermöglichen. Nein, muss ich nicht. Ich glaube, dass das jetzt viel Widerspruch hervorruft, wenn ich das so sage. Und man muss darüber lange sprechen. Vielleicht ist das mal eine Reihe wert, sich diese Dinge vorzunehmen in euren Gesprächskreisen oder auch an anderer Stelle. Ich bin gerne bereit, mit euch, wenn ihr möchtet, auch im Anschluss an den Gottesdienst zu diskutieren. Dann kommt einfach auf mich zu. Ich kann auch die Quelle nochmal nennen davon. Der letzte Ton soll aber nicht dieses widersprüchliche Gefühl in euch sein, sondern der letzte Ton soll sein, das Gefühl, das diese Frau mit nach Hause nimmt, in ein neues Leben. Sie kam gefesselt, gebunden, gedemütigt in das Heiligtum, in dem sie eigentlich betet, um dort zu sterben. Aber Jesus hilft dieser Frau aus dieser Sackgasse ihres Lebens heraus und ermöglicht ihr ein neues, freies Leben, ermutigt, befreit und mit ganz viel Hoffnung versehen. So ist er mit dir, mit mir. Amen.